der blaue Podcast FPÖ aktuell.
FPÖ-Generalsekretär und Nationalratsabgeordneter Christian Hafenecker veröffentlichte am 6. November sein neues Buch unter dem Titel »Kurz mal weg«. Erschienen im Verlag Frank und Frei, beschäftigt es sich nicht nur, aber vor allem mit den politischen, wirtschaftlichen und personellen Vorgängen unter dem früheren ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz, also mit dem sogenannten System Kurz. Beleuchtet werden vor allem Tatsachen, die unter anderem im parlamentarischen ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss zutage getreten sind. Mit dabei war da auch FPÖ-Verfassungssprecherin Susanne Fürst. Für sie ist dieses Buch auch wichtig, was eine gewisse Selbstreflexion und Psychohygiene für den Staat Österreich betrifft.
Ich halte das Buch für einen sehr wertvollen Beitrag zur Aufarbeitung der Kurz-Ära, denn man muss schon sehen, dass die kurzen Jahre eigentlich der Kanzlerschaft von Sebastian Kurz unglaublich viel Schaden angerichtet wurde und ein Scherbenhaufen hinterlassen wurde, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Ich würde sagen, was so politischen Anstand befasst, in gesellschaftspolitischer Hinsicht, natürlich jetzt verbunden mit der Corona-Zeit, wo Sebastian Kurz also keinerlei Skrupel gehabt hat, hier sehr viel, ich sage mal, Experimente zu testen mit unserer Gesellschaft, mit den Kindern vor allen Dingen. Und letztlich dann in wirtschaftlicher Hinsicht, weil einfach unsere Finanzen nachhaltig ruiniert wurden. Und das Buch von Christian Hafenecker leistet hier den wertvollen Beitrag, dies aufzurollen, auch zu sehen, was ist hier wirklich passiert und auch zu verhindern, dass sich das wiederholt. Und das ist natürlich nur ein Aspekt. Das weitere ist, dass man das auch politisch aufarbeitet in einem Untersuchungsausschuss, zum Beispiel vor allen Dingen auch, was die KOFAG, die Verteilung der Mittel betrifft, aufarbeitet. Und ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr bei den Nationalratswahlen auch aufarbeiten, in dem Sinne, dass diese Partie und die ÖVP hier möglichst ein schwaches Ergebnis erzielt und wir ein sehr starkes.
Sebastian Kurz galt ja als Bundeskanzler lange als der Golden Boy der ÖVP, und Sie haben es bei der Pressekonferenz am 7. November ja so trefflich ausgedrückt: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Manchmal kann aus dem Gold auch Blattgold werden und es kann auch platteln.
Richtig, und es ist jetzt abgeplattelt und drunter ist verdammt viel hässlicher Rost. Und das sehen wir gerade, haben wir gesehen im Urschuss bei Sebastian Kurz, wir sehen es gerade auch bei seinem Freund René Benko, nicht? Das sind so junge Aufsteiger, talentiert, lassen sich gut verkaufen, PR ist alles, die Menschen vertrauen ihnen, und man sieht, wir wurden hier wahrscheinlich alle bis zu einem gewissen Grad auf das Glatteis geführt.
Und jetzt habe ich den Autor himself hier vor dem Mikrofon, FPÖ-Generalsekretär und Nationalratsabgeordneten Christian Hafenecker. Es ist ja nicht das erste Buch, das Sie geschrieben haben.
Ja, das stimmt. Das erste Buch in diesem Zusammenhang war das Buch »So sind wir«. Das war direktes Ergebnis aus den Erkenntnissen vom ersten Untersuchungsausschuss, der bekanntermaßen damals einzig und allein deswegen installiert worden ist, um der FPÖ den sprichwörtlichen Rest zu geben. Es hat aber damals, wie sich mittlerweile herausgestellt hat, das Blatt relativ rasch gewendet. Es ist uns Freiheitlichen gelungen, einmal darzustellen, dass nicht wir das Problem in der Republik sind, sondern die ÖVP. Wir haben damals den Scheinwerfer in die andere Richtung gedreht, und schlussendlich sehen wir, dass das dazu geführt hat, dass das türkise System mit einem lauten Krachen gegen die Wand gefahren ist.
Es ist jetzt am 6. November eben das neue Buch »Kurz mal weg« herausgekommen. Wie würden Sie dieses Buch als Autor charakterisieren? Welche Art von Buch ist es?
Ja, es dokumentiert ein bisschen den Auf- und Niedergang der türkisen ÖVP, und es zeigt auch, wie sich die ÖVP im Maschinenraum der Republik festgesetzt hat, wie sie sich einen tiefen Staat errichtet hat. Das ist alles sehr im dokumentarischen Stil geschrieben, natürlich auch mit vielen Informationen, die wir aus dem Untersuchungsausschuss haben. Aber am Ende kann man eines erkennen: Es handelt sich hier um eine Partei mit der ÖVP, die seit über 40 Jahren an den Schalthebeln der Macht sitzt und alles, ich denke, dafür getan hat, diese Macht auszubauen, Steuerkassen auszuräumen und schlussendlich nur dem Selbstzweck zu dienen und auch den Staat und seine Bürger den eigenen Interessen zu opfern.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, das Buch ist auf 160 Seiten stark in einzelne Kapitel unterteilt. Jedes einzelne stellt quasi ein anderes Sittenbild des unter dem Oberbegriff System kurz in Österreich vorherrschenden politischen Systems dar. Es beginnt so mit dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der ja die türkise Ära der ÖVP aufgearbeitet hat und zieht sich dann über die Anklagen gegen Kurz und Konsorten weiter zu Thomas Schmidt, dem Handy- und Chatfreak, wie man so schön sagt. Als ehemaliger Generalsekretär im Finanzministerium hatte er ja gute Kontakte und konnte sich diese dann als Vorstandschef der ÖBAG, also der österreichischen Beteiligungs-AG ab 2019, sehr gut zunutze machen. Also wirklich eine illustre Figur, dieser Thomas Schmidt.
Ja, Thomas Schmidt, den ich auch immer wieder ganz gerne als den Archivar der ÖVP bezeichne, er hat ja hunderttausende Chats hinterlassen, was leider Gottes intellektuell nicht geschafft ist, ja auch von seinem Handy zu löschen, was dazu geführt hat, dass wir jetzt wissen, wie die ÖVP im ihren Innersten getickt hat, wie sie auch mit anderen Menschen in ihrem Umfeld umgegangen ist, wie sie gezeigt hat, dass es hier knallhart nur um Macht und Geld geht und wie abfällig sie auch über andere Menschen gesprochen haben. Das können wir alles diesen Chats entnehmen. Und ja, der Thomas Schmidt war natürlich das Mastermind im Finanzministerium. Er hat dafür gesorgt, dass Sebastian Kurz die Gelder bekommt, die er am Weg zur Übernahme der Partei in erster Linie und dann in zweiter Linie natürlich auch ins Kanzleramt gebraucht hat. Thomas Schmidt hat die Beinschab-Umfragen finanziert. Thomas Schmidt war so eine Art VIP-Mann oder VIP-Betreuer für gut betuchte ÖVP-Spender. Er war derjenige, der den einen oder anderen aus einem Steuerverfahren, aus einer misslichen Situation herausgeholfen hat, aber natürlich in einer Art und Weise, wie es sonst keinem Österreicher zukommt. Und der Thomas Schmidt war natürlich auch in vielen Bereichen Dreh- und Angelpunkt, was die Machenschaften der ÖVP generell betrifft. Und er hat auch einen ganz, ganz besonderen Kontaktmann gehabt. Das war niemand geringerer als René Benko, dem er sowohl bei der Kicker-Leiner-Übernahme zur Seite gestanden ist, den er beraten hat im Zusammenhang mit seinem Eingreifen und mit seinem Eintreten in die Kronenzeitung. Und jemand, der halt immer ganz eng an die ÖVP gebunden war, dieser René Benko. Dreh- und Angelpunkt, wie gesagt, Thomas Schmidt.
Und da lesen wir jetzt einmal kurz hinein. Seite 48. Die Hure der Reichen. Ein besonders plakatives Beispiel für solche Vorgänge, die eines entwickelten demokratischen Staates nicht würdig sind, ist die Affäre, in der Schmidt das mittlerweile geflügelte Wort von der Hure der Reichen in sein Handy tippte. Anlass war der Versuch, einen Kollegen im Kabinett des Finanzministeriums dazu aufzufordern, sich entschlossener für den Vorteil eines Superreichen einzusetzen. Den Begünstigten kennen wir bereits. Es ist der Manager Siegfried Wolf. Und diesmal ging es nicht um einen Aufsichtsratsposten, sondern um eine beträchtliche Steuernachzahlung, die dem Automobilfabrikanten drohte. Dann geht's im aktuellen Buch von Christian Hafenecker kurz mal weg weiter zu den Damen Beinschab und Karmasin und ihre getürkten Meinungsforschungsumfrageergebnisse, die durchaus schon also die innenpolitische Landschaft in Österreich mit beeinflusst haben.
Ja, also das ist wirklich eine ganz, ganz wilde Geschichte, um die es hier gegangen ist. Thomas Schmidt hat über die Frau Karmasin und die Frau Beinschab ganz gezielt Steuergelder zu Zwecken der ÖVP ausgeleitet. Das heißt also, es sind hier tatsächlich getürkte Umfragen bestellt worden, die einen Zweck verfolgt haben, nämlich die Parteispitze in der ÖVP zu übernehmen. Konkret war es so, dass man Reinhold Mitterlehner, den damaligen ÖVP-Obmann, ausboten wollte und deswegen sich dieses Tools bedient hat, wo man dann schlicht und ergreifend hineingeschrieben hat, die ÖVP sei bereits in den Umfragen unter 20%. Das hat in der Partei natürlich einen entsprechenden Aufschrei ausgelöst. Man hat dann relativ rasch gefordert, dass Mitterlehner weg müsse. Und in weiteren Umfragen hat man sozusagen die Fährte so gelegt, dass nur Sebastian Kurz schlussendlich der Obmann werden konnte. Und das aber mit getürkten Umfragen, dass die berühmte Tür nicht zugeht. Das hat eine ganze Serie gegeben, die als logische Konsequenz hatte, dass nur Sebastian die ÖVP retten kann. Das Schlimme daran ist, dass es jetzt nicht nur darum geht, dass Steuergelder missbräuchlich verwendet worden sind, um nicht zu sagen, sie wurden schlicht und ergreifend gestohlen, sondern man hat diese Umfragen natürlich auch dafür herangezogen, ganz offen Wahlmanipulation zu betreiben. Wahlmanipulation der übelsten Sorte, wiederum im puren Eigeninteresse der ÖVP. Und das halte ich wirklich für verwerflich. Und dass es jetzt hier, Gott sei Dank, auch wenn es einige Jahre Verzögerung ist, aber dass es hier Gott sei Dank auch zu entsprechenden rechtlichen Konsequenzen kommt, ist würdig und recht in diesem Zusammenhang. Denn es kann nicht angehen, dass eine Partei Steuergelder dafür verwendet, um Parteiinternes zuerst zu klären und dann eine putschartige Fortbewegung in Gang zu setzen, die schlussendlich im Kanzleramt endet.
Ja, nächstes Kapitel. Top aktuell, und Sie haben auch kurz schon den René Benko angesprochen, geht es natürlich um den Fall des Signer-Imperiums, das jetzt zerbröckelt wie der sprichwörtliche Kalkstein. Da wird ja noch sehr viel jetzt zutage kommen.
Ja, tatsächlich ist die Signer-Angelegenheit oder die Causa Signer eine Causa, die uns ganz bestimmt in den nächsten Jahren noch beschäftigen wird. Ich vergleiche das, was sich jetzt abzeichnet, schon mit dem Fall Wirecard. Auch da hat man ja gesehen, dass es ein internationaler Multi gewesen ist, der schlussendlich auf sehr, sehr tönernen Beinen gestanden ist, dass man eigentlich nie genau gewusst hat, wie sich diese Unternehmen finanzieren. Und ich fürchte, dass wir im Falle der Signer gerade auf ein entsprechendes, ähnliches Endergebnis zusteuern. Bemerkenswert war auch hier das ganz offensichtliche Zusammenwirkung von René Benko und seiner Signer mit der ÖVP. Denn es gab hier zum einen diesen berühmten Kicker-Liner-Deal, der am Ende dazu geführt hat, dass tausende Menschen arbeitslos geworden sind. Und wo man sich schon die Frage stellen muss, warum gewisse Dinge so entschieden worden sind, wie sie entschieden wurden. Zum Beispiel gab es, während René Benko mit der Signer-Gruppe am Kicker-Liner beteiligt war, eine Steuerstundung in der Höhe von 100 Millionen Euro. Also 100 Millionen Euro sind der Signer jetzt einmal gestundet worden. René Benko hat aber in der gleichen Zeit kolportierte über 300 Millionen Euro Gewinn gemacht oder zumindest an Substanz aus dem Unternehmen herausgezogen. Die Steuerschulden sind bis zum heutigen Tag nicht wiederum getilgt worden. Jetzt stelle ich mir natürlich schon die Frage, wer gibt so eine Stundung frei? Da sind wir wieder beim ÖVP-geführten Finanzministerium. Wenn wir vielleicht noch einen Schritt zurück machen, wie es schon dazu kam, dass Benko bei Kicker alleine überhaupt einsteigen konnte. Auch das eine abenteuerliche Geschichte. Das hat damals das ÖVP-geführte Justizministerium möglich gemacht, indem er zwischen Weihnachten und Neujahr ein Bezirksgericht geöffnet hat, extra für den Herrn Benko, um gewisse Eintragungen vornehmen zu können. Ja, und schlussendlich die Causa Prima, die uns alle beschäftigen sollte, und da sind wir aus meiner Sicht ganz, ganz massiv in der Medienmanipulation. Natürlich auch der Einstieg von Benko in die Kronenzeitung. Wir erinnern uns, das war einer der schlimmsten Vorwürfe, den man der FPÖ gemacht hat, damals in Zeiten des Ibiza-Videos. Damals wurde betrunken über so eine Variante gesprochen. In der Zwischenzeit hat es aber die ÖVP gemeinsam mit dem Herrn Benko gemacht. Und das halte ich schon für einen ganz, ganz schwerwiegenden Akt der Medienbeeinflussung, den man hier auch noch diskutieren wird müssen. Und ich bin überzeugt davon, dass uns sehr vieles, was rund um den René Benko passiert ist und noch passieren wird, in weiterer Folge natürlich auch parlamentarisch beschäftigen sollte.
Und in dieses spannende Thema lesen wir es auch kurz hinein. Seite 90. Arbeitnehmer werden gekündigt, Immobilien versilbert. Schon im Mai 2019 begann Signer damit, Kasse zu machen. Zunächst wurde das Osteuropa-Geschäft des Möbelkonzerns abgestoßen, und zwar ausgerechnet an den erbittertsten Konkurrenten, wie die Presse berichtete. Zitat: Die Immobilien- und Kicker-Liner-Niederlassungen gingen an die Seifert-Gruppe, also an den größten Mitbewerber XXX Lutz. Signer soll dafür knapp 200 Millionen Euro erhalten haben, hatte also quasi fast den halben Kaufpreis bereits zurückverdient. Weiteres großes Thema im Buch von Christian Hafenecker ist ja auch das Thema Corona und COFAG, also die Covid-19-Finanzierungsagentur des Bundes. Herr FPÖ-Generalsekretär, da gibt's auch noch einiges aufzuarbeiten.
Die COFAG ist etwas, das dem typischen Muster der ÖVP folgt. Und zwar ist die COFAG eine ausgegliederte Gesellschaft gewesen mit dem vorgeblichen Zweck, im Zuge der Corona-Pandemie Wirtschaftsbetrieben das Überleben zu sichern und Entschädigungsforderungen möglichst rasch und unkompliziert abwickeln zu können. Fakt ist, dass der Zweck der eine war, die Umsetzung der andere. Es war nämlich so, dass die ÖVP damit ein Monstrum erschaffen hat. Ein Monstrum, das auf der einen Seite mit 19 Milliarden Euro gefüttert worden ist, natürlich Steuergeld, auf der anderen Seite aber jeglicher parlamentarischen Kontrolle entzogen war. Das heißt also, wir hatten seitens des Parlaments nie eine Möglichkeit, in die Koffer überhaupt hineinzuschauen und zu sehen, was dort eigentlich getrieben wird. Und das nährt natürlich auch die Gerüchte darüber, dass dieses Instrument einzig und allein dazu da war, um ÖVP-nahen Personen einen exklusiven Zugang zu diesen Fördermilliarden zu geben. Und ich denke, hier ist es ganz, ganz wichtig, möglichst rasch parlamentarisch alles in Bewegung zu setzen, um hier Licht ins schwarze Dunkel zu bringen. Denn man darf in dem Zusammenhang auch eines nicht vergessen. Es war der Rechnungshof, der die KOFAG vernichtend kritisiert hat. Da hat es einen Protokollführer gegeben, der, glaube ich, für 10 Protokolle 150.000 Euro bekommen hat. Da hat es zwei Geschäftsführer gegeben, die Jahresbezüge gehabt haben. Da können ganze kleine Ortschaften nur träumen davon, wenn sie das gemeinsam hätten, was die im Monat kassiert haben. Und es hat dort meines Erachtens auch einen komplett missbräuchlichen Umgang mit den Fördergeldern gegeben. Und schlussendlich ist ja auch der Verfassungsgerichtshof auf den Plan getreten und hat die KOFAG und ihr Konstrukt generell als verfassungswidrig erkannt und erklärt, was jetzt dazu geführt hat, dass die KOFAG aufgelöst wurde. Und jetzt natürlich, Gott sei Dank, alles das, was im Zusammenhang mit der KOFAG an Akten und so weiter verfügbar ist, schlussendlich doch noch der parlamentarischen Überprüfung zugeführt werden kann. Das heißt also, auch hier bekommen wir einen ganz, ganz großen und tiefen Einblick in das ÖVP-Universum. Die haben zuerst geglaubt, sie können die Türen und die Fenster verriegeln. Fakt ist, dass wir jetzt sehen, was da drinnen gemacht worden ist. Und ich denke, das wird uns noch viele, viele Monate beschäftigen. Die Rückzahlung der 19 Milliarden Euro wird uns über wahrscheinlich Jahrzehnte begleiten.
Seite 114. Teure Corona-Tests für sichere Gastfreundschaft. Neben den Screenings der Bundesländer, den Tests in Apotheken sowie den Schultests gab es auch eigene Corona-Testprogramme für den Tourismus. Das Angebot Sichere Gastfreundschaft startete im Juli 2020 und sollte mittels kostenloser Tests mithelfen, Österreich nach der ersten Corona-Welle wieder als sicheres Urlaubsland zu positionieren. Eingeführt wurde das Angebot unter der damaligen ÖVP-Tourismusministerin Elisabeth Köstinger und lief bis April 2022. Insgesamt 2,53 Millionen PCR-Tests wurden durchgeführt. Die Endabrechnung zeigt, dass für die Tourismustests von der öffentlichen Hand großzügig Geld in die Hand genommen wurde. Denn für das Angebot sichere Gastfreundschaft wurden bis Ende Mai 2022 insgesamt fast 172,5 Millionen Euro ausbezahlt. Ein PCR-Test kostete damit durchschnittlich knapp 70 Euro. Ein sehr hoher Wert, der vermuten lässt, dass hier absichtlich und auf Kosten der Steuerzahler überteuerte Preise bezahlt wurden. Ja, und nächstes Kapitel, das unter dem System Kurz nicht nur die Türkisen selber, sondern auch die Grünen mitunter profitiert haben, wird in diesem weiteren Kapitel sichtbar. Die erste Bank, die ist ja praktisch so ein Auffanglager für grüne Top-Mitarbeiter geworden.
Ja, die erste Bank hat aus meiner Sicht eine zu wenig beachtete Rolle gespielt, denn die erste Bank war jene Bank, die damals noch mit ihrem Chef Treichel an der Spitze die Grünen nach ihrem Abflug aus dem Parlament aufgefangen hat. Die Grünen hatten kolportierte 10 Millionen Euro Schulden. Die erste Bank hat erstens mal die Schulden übernommen und zweitens einen Tilgungsplan gemeinsam erstellt. Auffällig war damals schon, dass der damalige Chef der Erste Bank, der Herr Treichel, immer wieder in medialen Auftritten davon gesprochen hat, dass die Lieblingsregierungsform, die er sich für Österreich wünscht, eine schwarz-grüne Koalition wäre. Das ist im Übrigen auch passiert. Als die Grünen aus dem Parlament geflogen sind, hat es auch noch ein anderes Problem gegeben. Und zwar sind einige Pressesprecher und Wahlkampfberater sozusagen auf der Straße gestanden. Die sind allesamt in die PR-Abteilung der Erste Bank mit eingebaut worden. Und es hat zuerst den Anschein gemacht, als ob sie in die Privatwirtschaft gewechselt hätten. Fakt ist, dass genau diese Berater just in der Woche vor dem Aufkommen des Ibiza-Videos sich regelrecht die Klinke in die Hand gegeben haben beim Herrn Bundespräsidenten van der Bellen. Und da stellt sich für mich schon die Frage, was machen die PR-Menschen der Erste Bank in der einer Woche, wo sie eine Staatskrise ankündigt, ständig beim Herrn Bundespräsidenten? Warum hat einer dieser Manager zum Beispiel sogar den Julian Hessenthaler, den sogenannten Ibiza-Detektiv, getroffen und hat sich von ihm das Video vorführen lassen? Also viele Fragen, die sich daraus eröffnen, aber es geht aus meiner Sicht ja weiter. Also man hat ganz offenbar daran gedreht, diese Krise so schlimm wie möglich eskalieren zu lassen, um Folgendes zu erreichen, nämlich dass die FPÖ schlussendlich die Regierung verlässt und man mittelfristige Neuwahlen kommt. Ich glaube, nur mal die eine oder andere Entwicklung dann falsch eingeschätzt und die Regierung ist schneller zerbrochen als gedacht, was dazu geführt hat, dass die Grünen noch immer ohne Geld, ohne Personal und ohne Wahlkampfplan oder Kampagne dagestanden sind. Und ich habe mich da eben auch mit dem Herrn Bundespräsidenten auseinandergesetzt und ich glaube tatsächlich, dass die Eskalation auf der einen Seite ganz, ganz bewusst von ihm noch vorangetrieben worden ist, durch die Entlassung von Herbert Kickl, durch eine Angelobung einer ÖVP-Alleinregierung, die gar nicht über die Mehrheit im Parlament verfügt hat. Und und damit ist die Staatskrise natürlich durch die Decke gegangen. Normalerweise würde man, so meine ich zumindest als redliches Staatsoberhaupt, nun hergehen und würde sagen, ja, man ist gescheitert. Man hat gesehen, dass sich diese Regierung nicht halten kann. Und man muss in Neuwahlen gehen. Aber was ist passiert? Der Herr Bundespräsident hat erstmals in der Zweiten Republik eine Expertenregierung angelobt. Die war ja dann bekanntermaßen noch 6 Monate im Amt. Und wenn man sich die Frage stellt, warum haben wir die Expertenregierung in so einer Phase eigentlich gebraucht, gibt es für mich nur eine Antwort. Die Grünen hatten weder Geld noch Personal noch Wahlkampagne, wie ich es vorher gesagt habe. Und die Zeit, um diese 3 Sachen zu beschaffen, hat ihnen der Herr Bundespräsident mit der Expertenregierung gegeben und damit die Grünen nicht nur zurück ins Parlament, sondern auch gleich in die Regierung gesetzt.
Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich gewundert haben, dass die Fernsehwerbungen der Erste Bank in den letzten Jahren so ein Ausbund an Wokeness und Globalisierung war, dann wissen Sie jetzt warum. Ja, und das letzte Kapitel im aktuellen neuen Buch von Christian Hafenecker, das beschäftigt sich mit Gegenwart und Zukunft. Ne? Ist der Kurz jetzt mal weg oder ist Kurz jetzt mal nur kurz weg? Das ist die Frage.
Das ist die Frage oder generell, was ist der Karriereplan von Sebastian Kurz? Wie meines bemerkt, sowohl in der Zwischenzeit zwischen seinen 2 Kanzlerschaften, also hier quasi aus dem Parlament gejagt worden ist, als auch dann nach seinem endgültigen Scheitern oder vorerst endgültigen Scheitern in der Republik oder in der Regierung besser gesagt, hat sich eines herausgestellt und herauskristallisiert. Sebastian Kurz hat immer den Kontakt zu möglichst globalistischen Big-Data-Unternehmen gesucht. Er hat sehr viele Unternehmen in Silicon Valley in den Vereinigten Staaten besucht und er ist jetzt auch eine wirtschaftliche Kooperation ausgerechnet mit dem Urheber oder zumindest mit einem Mitentwickler des Pegasus 2 Spionagesystems eingegangen. Und da stellt sich für mich schon die Frage, hat Sebastian Kurz vielleicht aus seiner Zeit als Bundeskanzler, wo er Zugriff auf alle Dienste des Staates gehabt hat, hat er da schon Informationen mitgebracht oder welche mitgenommen? Warum ist Sebastian Kurz als gescheiterter Politiker gerade für solche Milliardenunternehmen, die im Segment Spionage, Big Data, Vernetzung von Daten und vieles mehr tätig sind, warum ist er dort so ein wichtiger Spieler? Und wie gesagt, hat er seine Amtszeit vielleicht schon in die Richtung auch auf das getrimmt, um hier möglichst viele Daten generieren zu können? Das sind Fragen, die sich vermutlich auch erst in der Zukunft lösen und beantworten lassen, aber ich stehe immer auf dem Motto, die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit, oder wie mein Großvater einmal gesagt hat, man erwartet sie mehr, als man sie da rennt, aber eines ist wichtig und das ist fix, es kommt alles ans Licht.
Und was ans Licht kommt, ist vielleicht schon der Stoff für ein nächstes Buch von Christian Hafenecker. Dann Gratulation zum jetzigen Buch und Dankeschön für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Wenn, geschätzte Hörerinnen und Hörer, Ihr Interesse für das aktuelle Christian Hafenecker Buch nun geweckt ist, dann greifen Sie einfach zu. Verlegt wurde es im Verlag Frank und Frei, wobei Verlagsleiter Magister Werner Reichel jedoch berichtet, dass es nicht immer leicht ist, ein systemkritisches Buch sofort und rasch im Handel zu ergattern.
Wenn man zu einem Buchhändler geht und ein Buch verlangt, das eben politisch nicht korrekt ist, das abseits des Mainstreams Inhalte verbreitet, dann behaupten die Buchhändler sehr oft, das Buch gäbe es nicht, es sei vergriffen oder noch nicht erschienen oder es gäbe Lieferschwierigkeiten. Und das sind fast immer Ausreden, weil sie einem nicht ins Gesicht sagen wollen. Was sie wirklich sagen wollen, ist nämlich, solche Bücher wollen wir gar nicht verkaufen. Sie wollen eigentlich nur den klassischen linken Meinungsbrei verkaufen, alles, was davon abweicht. Mit dem wollen sie einfach nichts zu tun haben. Und da muss man auch wirklich den Lesern sagen, die das sie kaufen wollen. Es gibt auch genügend andere Vertriebswege. Meistens kann man es direkt beim Verlag bestellen oder beim Autor. Und es gibt auch noch genügend andere Vertriebe, die damit kein Problem haben.
Also es gibt so gesehen nicht nur einen Haltungsjournalismus, sondern auch einen Haltungsvertrieb. Trotzdem wäre jetzt das aktuelle Buch von Christian Hafenecker kurz mal weg, so rasch es möglich ergattern will, die Festtage kommen. Wohin darf er sich wenden? Ich glaube, da unser Generalsekretär Hafenecker hat auch von seiner Homepage natürlich einen Link zum Bestellen des Buches, aber natürlich auch über Ihren Verlag Frank und Frey möglich.
Genau, also es gibt die Möglichkeiten, wo es am problemlosesten geht, ist direkt über hafenecker.at oder über Frank und Frey online. Da gibt es überhaupt kein Problem. Also ich hoffe auch, dass ein Großteil auch der stationären und als auch der Online-Buchhändler das in den nächsten Tagen dann durchaus verkaufen.
Der blaue Podcast FPÖ aktuell.